So, das ist die letzte Vorlesung in diesem Jahr. Eigentlich sogar in diesem Jahrzehnt. So. Ich habe Ihnen schon mal eine Literaturliste versprochen. Die gebe ich jetzt an Sie weiter.
Ich hoffe, das wird gut.
Ja. Das eine Buch hier von Wolf, Texte zur Tierethik, das ist dieses kleine Reklambuch. Können Sie, wenn Sie es interessiert, von meinem Kollegen Leingauer in der Forschungsstelle für Ethik zu einem Sonderpreis von 5 Euro erwerben, so das nur als Hinweis. So haben alle die Liste. Sie kriegen dann noch, da kam ich nicht mehr dazu, nach Weihnachten, wie gesagt, eine ein oder zwei Blätter mit verschiedenen Definitionen und sonstigen Sachen, die Sie brauchen können. Die Liste hier enthält eine Auswahl von Büchern, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Vorlesung beschäftigen. Und es steht Ihnen frei, sich das eine oder andere anzuschaffen. Wir haben uns bisher in den letzten Wochen, Monaten eigentlich, in der Hauptsache mit bioethischen Fragen im Zusammenhang mit der Menschen beschäftigt, also medizinische Ethik, und kommen jetzt zum Thema Tierethik. Man kann das umschreiben mit der Frage, welche Verantwortung, welche moralische Verantwortung trägt der Mensch gegenüber nichtmenschlichen Geschöpfen? Die längste Zeit in ihrer Geschichte war die Ethik oder Moralphilosophie ausschließlich damit beschäftigt, wie der Mensch anderen Menschen gegenüber handeln soll, also Artgenossen gegenüber. Moralische Fragen wurden also ausschließlich in Bezug auf das Handeln des Menschen gegenüber anderen Menschen behandelt und kontrovers diskutiert. Während nun seit einigen Jahrzehnten in Ansätzen auch schon früher, wir kommen darauf zurück, die Frage aufgeworfen wird, ob nicht auch Tiere als moralische Wesen gewissermaßen anzusehen sind, also als Wesen, denen gegenüber wir unser Handeln in moralischen Kategorien zu beurteilen, zu bewerten haben. Danke. Also ich nehme an, es hat jeder diese Liste. Man kann davon ausgehen, dass der Mensch seit prähistorischer Zeit mit unterschiedlichen Tieren natürlich konfrontiert war, wie Felsbilder und so weiter aus der Zeit zeigen, hat der prähistorische Mensch sich mit unterschiedlichen Tieren auch schon intensiv beschäftigt. Und ich würde sagen, dass man die Beziehungen des Menschen zu unterschiedlichen Tieren in vier Gruppen zusammenfassen kann. Manche Tiere hat er bewundert oder bewundert sie immer noch, wegen ihrer wundervollen Fähigkeiten. Der Mensch träumte immer wieder vom Fliegen, bewunderte die Vögel dabei. Wir können bekanntlich aus eigener Kraft nicht fliegen, haben dafür aber Flugzeuge entwickelt, allerdings erst sehr spät in unserer Geschichte. Der Mensch hat Fische bewundert, weil sie besser schwimmen können als er und sie unter Wasser halten können, und zwar unbegrenzt, zumindest Zeit ihres Lebens. Er bewundert viele Tiere ob ihrer Kraft, Löwen, Leoparden, Tiger, Jaguare und so weiter, Bären. In unterschiedlichen Kontexten kommt das zum Ausdruck, auch in der Werbung oder auch in Ausdrücken wie bärenstark und ähnliches mehr. Dann als zweites empfindet und empfand der Mensch vor vielen Tieren auch Angst. Wir, die wir in Großstädten leben, haben vor Tieren naturgemäß weniger Angst, dass sie uns nicht mehr bedrohen. Aber man kann sich denken, dass zumal der prähistorische Mensch vor einem Höhlenbären mit Recht eine gewisse Angst verspürte, die dann auch wieder mit Bewunderung gepaart war. Als drittes empfinden wir oder viele Menschen gegenüber vielen Tieren Ekel und Abscheu. Dort irgendwelche parasitischen Würmer, wir werden dann auch darüber zu reden haben, inwieweit jetzt unser Empfinden gegenüber anderen Tieren auch das moralische Empfinden ihnen gegenüber einschränkt. Naja, und viertens haben viele Tiere für den Menschen Nutzen. Haustiere, domestizierte Tiere. Nutzen einerseits als Nahrungslieferanten, das ist trivial, hinreichend bekannt. Ebenso bekannt ist natürlich, dass ihm Tiere in unterschiedlicher Weise gedient haben. Denken Sie an Pferde beispielsweise, denken Sie an Elefanten auch, Arbeitselefanten. Manche Tiere wiederum haben einen ästhetischen Nutzen für den Menschen oder auch einen psychologischen, wenn Sie so wollen. Und einsame Menschen halten sich gern Goldhamster oder irgendetwas, damit sie nicht ganz allein sind. Es gibt sogar Therapien, Tiere helfen Menschen. Es wird sogar empfohlen, dass zumal das einsame, vereinsamte Menschen mit Tieren als Hausgenossen sich gewissermaßen psychologisch therapieren können, dann sind Tiere vielfach, und das ist dann ethisch natürlich von besonderer Bedeutung, als Versuchstiere genutzt und auch missbraucht worden, zum Teil auf grausame Art und Weise. Tiere als Jagdhelfer, Jagdhunde beispielsweise, oder auch, wenn auch in begrenztem Maße, Geparde. Also kurz und gut, unterschiedlichste Tierarten haben den Menschen einen unterschiedlichen Nutzen geliefert. Die Beziehung zwischen Mensch und unterschiedlichen Tieren ist aus der Geschichte nicht wegzudenken. Viele Tiere haben unsere Kulturgeschichte in hohem Maße beeinflusst. Denken Sie etwa an die Kunst. In unterschiedlichen Formen der Malerei kommen unterschiedliche Tiere vor. Naja, und darüber hinaus haben Tiere immer wieder auch Gegenstand, waren Tiere immer wieder auch Gegenstand für Mythen, Legenden und Sagen. Die gesamte Sagenliteratur, Märchenliteratur ist voll von unterschiedlichen Geschöpfen, denen auch viele Fähigkeiten angedichtet worden sind, nach wie vor angedichtet werden. Kinderbücher, nicht wahr, das sind verschiedene Tiere einfach nicht wegzudenken. Klassische Märchen, der Igel und der Hase und vieles andere mehr. Also, der Mensch ging, kann man sagen, mit verschiedenen Tieren sehr früh in seiner Geschichte eine enge Beziehung ein. Und diese spiegelt sich eben in sehr vielen unterschiedlichen Aspekten seiner Kulturgeschichte, von der Literatur über Malerei bis zur Musik und anderen Kunstgattungen. Vergil beispielsweise im alten Rom bewunderte die Bienen als Zeugen des goldenen Zeitalters und meinte, Bienen haben den perfekten Staat. Auch in späteren Epochen der Geschichte wurden Bienen und andere staatenbildende Insekten immer wieder als Musterbeispiel für einen menschlichen Staat hergenommen. Und da sieht man auch wieder, dass viele Tiere in der Geschichte durch den Menschen anthropomorphisiert, also vermenschlicht worden sind. Das heißt also, dass wir ihnen Eigenschaften angedichtet haben, die sie gar nicht besitzen und gar nicht besitzen können. Entweder eine menschliche Intelligenz, die sie nicht haben, oder irgendwelche Fähigkeiten, die sie nicht besitzen. Es gibt in Südasien die Legende, Orangutans könnten sprechen, so wie Menschen, sie tun es nur nicht, damit wir sie nicht für Arbeiten missbrauchen. Denn in dem Moment, wo sie sich als sprachkundig zu erkennen geben, dann werden wir sie anders behandeln, als wenn sie stumm bleiben. Apropos behandeln, es hängt vieles, wie wir Tiere behandeln, davon ab, was für ein Bild wir von ihnen haben. Hier zwei Beispiele. Eulen. Eulenkreuze wurden lange Zeit als Totenbringer betrachtet, wie Sie wissen, nicht ihre nächtlichen Laute, ich habe schon darauf hingewiesen, hat man interpretiert als Botschaften des Todes, was dazu geführt hat, dass man sie in weiten Langstrecken nahezu ausgerottet hat. Inzwischen wissen wir es besser, und die Eulen sind keine Todesboten natürlich, sondern ihre Laute und überhaupt ihre nächtlichen Aktivitäten sind Resultat ganz besonderer Anpassungen, die sie in der Evolution erworben haben. Als nächtliche Raubvögel, das ist überhaupt nichts, die haben überhaupt nichts zu tun mit Todesbotschaften und ähnlichen Geschichten mehr. Hier sieht man auch ganz klar, wie empirische Studien und die Kenntnis von Verhaltensweisen und ihrer Ursachen bestimmte Behandlungen, die wir Tieren angedeihen lassen, dann beeinflussen. Und wie gesagt, heute würde man niemand mehr Eulen und Kreuze deswegen verfolgen, weil sie negative Botschaften bringen. Zweites, auch negatives Beispiel in dem Sinne, der Wolf. Über Jahrhunderte war der Wolf missverstanden als grausame Bestie und deswegen auch immer wieder grausam verfolgt. Noch der große Naturhistoriker Buffon hat im 18. Jahrhundert den Wolf charakterisiert mit folgenden Worten: Unangenehm im Ganzen, von gemeiner Miene, wildem Anblick, schrecklicher Stimme, unerträglichem Gestank, boshaftem Naturell, unbändigen Sitten, hassenswert, schädlichem Leben, unnütz nach seinem Tode. Also wer von einem Tier so ein Bild hat, vom Wolf, der wird natürlich sagen, bitte also weg damit, den Wolf braucht man nicht, das ist nutzlos. Und das hat man auch tatsächlich im Wesentlichen so gesehen. Und der Wolf wurde bis in die jüngste Zeit hinein verfolgt, obwohl die Zahl der Menschen, die Wölfen zum Opfer gefallen sind, ungemein gering sein dürfte. Also wesentlich mehr Menschen sterben an Zivilisationskrankheiten oder sonstigen durch die Zivilisation bedingt Unfälle und so weiter. Also Wölfe sind keine wirkliche Gefahr für den Menschen. Also noch einmal, es hängt vieles davon ab, wie wir Tiere behandeln, hängt vielfach davon ab, was für ein Bild wir von ihnen haben, ob wir sie richtig oder eben auch falsch verstehen. Wenn, apropos Wolf, Franz von Assisi vor fast 1000 Jahren, wie die Legende möchte, einen Wolf gezähmt haben will, sodass der Wolf zahm wie ein Lamm war, ist das natürlich eine Legende und ein Märchen. Denn Wölfe zahm wie Lämmer, die wären natürlich in der Natur nicht lebensfähig. Ich erinnere mich auch vor Jahren einmal bei einer Diskussion über Gentechnik, hat eine ältere Dame sich zu Wort gemeldet, man könnte doch zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit Tieren zu tun, aber zeigt eine bestimmte Anstellung, man könnte gentechnischen Methoden stachellose Kakteen züchten, dann werden uns die Kaktusse nicht mehr stechen. Soll der Blödsinn, nicht? Also Kaktus ohne Stacheln. Entweder wir akzeptieren die Kakteen, wie sie sind, oder wir lassen die Finger davon. Gut. Der Philosoph Descartes meinte, Tiere sind vernunftlose, seelenlose Wesen, sie sind Maschinen. Und diese Haltung hat sich lange Zeit in unterschiedlichen Konzeptionen über Tiere widergespiegelt. Tiere wurden eben auch entsprechend als Maschinen behandelt. Denken Sie bitte auch, dass im österreichischen Recht etwa bis vor kurzer Zeit, Tiere als Sachen deklariert haben. Das heißt, Tierquälerei war gleichbedeutend mit Sachbeschädigung. Das ist natürlich vollkommen falsch. Denn gleichzeitig spiegelt sich hier eine andere Haltung wider, nämlich dass der Mensch nicht nur eine Sondernatur, eine Sonderstellung in der Natur hat, sondern auch, dass es ihm gestattet ist, über Tiere unterschiedlich zu schalten und so weiten, wie er möchte, Tiere so zu behandeln, wie es ihm beliebt, über Tiere Macht auszuüben. Das ist auch natürlich immer wieder bis in die heutige Zeit geschehen. Und wie gesagt, wenn man an Tierexperimente denkt, Tierversuche, ist das ein besonders gutes Beispiel und ein auch grausames Beispiel, wie wir noch später sehen werden. Erst im 19. Jahrhundert, und da sind einige Namen von Bedeutung, Charles Darwin zuallererst, dann aber auch der englische Philosoph Jeremy Bentham, die haben eine völlig andere Beziehung zu Tieren, man könnte sagen, vorgeschlagen, und zwar auf der Basis entsprechender empirischer Kenntnisse. Darwin veröffentlichte 1872 ein Buch mit dem Titel Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Menschen und bei den Tieren, eines seiner weniger bekannten Werke, das aber für uns hier ganz besonders wichtig ist, also der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Menschen und bei den Tieren, besonders wichtig deshalb, weil er in diesem Buch anhand vieler Illustrationen auch zeigte, dass Tiere, zumal Säugetiere, Vögel, über Affekte, über Emotionen verfügen, ähnlich den Menschen, Angst empfinden können, Furcht, Schmerz, Wut, in Panik geraten können, sich freuen können, Einsamkeit spüren können und vieles andere mehr. Der englische Naturhistoriker, ursprünglich aus Kanada stammend, George Romanes, hat dann auch im 19. Jahrhundert ein umfassendes Werk geschrieben, die geistige Entwicklung im Tierreich, in dem man die Kontinuität der Evolution des Bewusstseins nachzuweisen versuchte. Das heißt, Bewusstsein als Phänomen dargestellt hat, das nicht erst bei Menschen aufgetreten ist, sondern sich allmählich in kleinen Schritten, beginnend mit mehr oder weniger einfachen Anfängen bei anderen Geschöpfen, entwickelt hat und dann quasi im Menschen kulminiert. Aber eine Art von Bewusstsein muss man demzufolge nicht nur Menschen, sondern vielen anderen Tieren auch beimessen. Aus heutiger Sicht natürlich den sogenannten Menschenaffen, Gorillas, Orangutans, Schimpansen, Zwergschimpansen, aber auch anderen Affen. Gibbons beispielsweise, darüber hinaus Tieren wie Hunden, Katzen, Elefanten, Delfinen und viel mehr. Das heißt, in dem Maße, in dem die Sonderstellung des Menschen in der Natur untergraben wurde, in dem Maße, in dem klar wurde, dass der Mensch auch nur eine von vielen Organismenarten ist und sie mit seinen ganz spezifischen auch Bewusstseinsfähigkeiten, geistigen Fähigkeiten aus anderen Tieren heraus entwickelt hat, in dem Maße haben die Tiere gewissermaßen an Prestige gewonnen, hat man Tieren also Eigenschaften, mit Recht Eigenschaften beigemessen, die ihnen früher nicht beigemessen wurden. Wie gesagt, solange Tiere als geistlose, seelenlose Maschinen betrachtet worden sind, war man davon weit entfernt. Bentham hat dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon vor Darwin ganz klar festgehalten, es ist nicht entscheidend, ob Tiere denken, so wie wir, ob sie sprechen. Entscheidend ist, ob sie leiden, ob sie leidensfähig sind. Und können sie leiden, können sie Schmerz empfinden, dann müssen wir sie auch entsprechend behandeln. Das war gewissermaßen der Beginn einer Tierethik, der Beginn moralischer Reflexionen darüber, wie wir mit Tieren umgehen sollen, welche Verpflichtungen wir dir gegenüber haben und so weiter. So lassen wir die Geschichte der Tierethik im engeren Sinne, eben auf das 19., frühe 19. Jahrhundert im Großen und Ganzen zurückdatieren kann, eine gemessen an der Geschichte der Moralphilosophie oder Ethik insgesamt, eben sehr junge philosophische Disziplin. Heute ist natürlich die Tierethik in aller Munde, die Tierrechtsbewegung und so weiter, wir kommen dann darauf zurück. Zunächst mal müssen wir einige grundlegende Probleme hier ins Auge fassen. Wenn wir darüber reden, also welchen moralischen Status Tiere haben, denn es geht immer darum, dass wir Tieren einen moralischen Status beimessen, müssen wir uns eines vergegenwärtigen, eine triviale Tatsache, die aber die Diskussion in der Tierethik natürlich sehr erschwert. Es gibt ja nicht das Tier, es gibt Millionen verschiedener Tierarten. Also für diejenigen von Ihnen, die sich nicht mit Zoologie beschäftigen, vielleicht ein paar Angaben hier bekannt und beschrieben, ich glaube, ich habe schon bei anderer Gelegenheit darauf hingewiesen, sind von den heutigen Tierarten etwa 1,5 bis 1,6 Millionen, also ungefähr diese Zahl von Tierarten hat einen wissenschaftlichen Namen, man weiß, dass sie existieren, von vielen weiß man sonst relativ wenig. Die tatsächliche Zahl der auf dem Planeten lebenden Tierarten wird aber vorsichtig auf 5 bis 10 Millionen geschätzt. Es gibt sogar Schätzungen, die gehen bis zu 30 oder 40 Millionen. Die meisten kennen wir so gar nicht. Aber das ist dann eine Frage schon, die auf die ökologische Ethik hinweist, worauf wir dann im nächsten Jahr eingehen werden. Aber gut, nehmen wir mal die 1,5, 1,6 Millionen bekannten Tierarten. Bekannt ist unter Anführungszeichen zu setzen, es gibt keinen Menschen, der alle diese Tierarten kennt, das ist nicht möglich. Auch Zoologen kennen nicht alle, oder zumindest haben sie nur von wenigen genauere Kenntnisse. Viele Tiergruppen, ja, ganze Tierstämme, sind den allermeisten Menschen vollkommen unbekannt, weil sie nur in speziellen zoologischen Fachbüchern vorkommen. Beispielsweise, ist nur zur Auflockerung, Sie müssen das nicht mitschreiben, wer von Ihnen kennt Bärtierchen? Ja? Eine von circa 40. Das wäre ungefähr so zu erwarten gewesen. Bitte macht niemandem eine Kritik. Ich habe Zoologie studiert unter anderem und daher habe ich das mal gut im Kopf. Bärtieren hat mit Bären überhaupt nichts zu tun. Im Entfernten erinnern Sie vielleicht an Bären, aber sie sind winzig klein, so unter einem Millimeter normalerweise groß. Und gehören in die große Gruppe der Arthropoda oder Gliederfüßer. Ihre systematische Stellung im Genauen ist noch nicht so wirklich klar oder unter Fachzoologen nicht etwas umstritten. Charakteristisch für diese Tierchen ist ihre Fähigkeit, die Fähigkeit vieler ihrer Arten, in extremer Kälte oder extremer Hitze zu überleben. Bis zu minus 150 Grad oder bis plus 100 Grad Celsius. Und das machen sie so, dass sie ihren winzigen Körper zusammenziehen, gewissermaßen entwässern und dann sogenannte Tönnchen bilden, mit denen können sie monatelang extreme Temperaturen überdauern. Es ist kein Wunder, dass diese Tiere weltweit verbreitet sind, auch in der Arktis und Antarktis vorkommen. Ansonsten in unseren Breiten leben sie irgendwo im Moos oder in kleinen Wasserpfützen, wenn das Wasser auftrocknet. Ziehen sich zusammen und warten geduldig monatelang, bis es wieder feucht wird und dann ziehen sie sich wieder so. Bemerkenswerte Fähigkeiten, wie gesagt, und die allermeisten Menschen haben von diesen Tieren überhaupt keine Ahnung, weil sie auch in den Medien natürlich nicht verbreitet werden und das war bemerkenswert, vor vielleicht 10, 12 Jahren war sie in der Presse, Wochenendausgaben und Artikel, eine neue Tiergruppe wurde entdeckt und da waren die Bärtiere gemeint, gewundert eigentlich. Die Bärtiere wurden im Lehrbuch der Zoologie von Alfred Kästner, nicht Erich Kästner, Alfred Kästner, im Jahr 1969 schon umfassend abgehandelt. Das, da kann man auch sehen, wie da die Kenntnisse auch verschiedener Journalisten über diese und andere Tiere sind. So, ich erwähne dieses Beispiel deswegen, es ist nur eines von unzähligen, die zeigen, dass es leicht ist, über Tierethik zu reden und so weiter, aber zunächst muss man wissen, worüber man da überhaupt spricht. Tiere, die überhaupt keiner kennt, was soll man dann mit Bärtieren, moralisch-philosophische Aspekte, weil keiner weiß, dass sie überhaupt existieren. Da gibt es natürlich eine ganze, jetzt dreimal. Von den circa 1,5 oder 1,6 Millionen Tierarten sind ja die allermeisten wirbellose Tiere, also die, die uns im Allgemeinen nicht ungemein sympathisch sind. Nur ca. 45.000 Arten sind Wirbeltiere, also dazu gehören auch wir, und das sind dann mit uns eng verwandt, als große Gruppe, als Unterstamm der Chordatiere. 45.000 ist unter 1,5 oder 1,6 Millionen ein winziger Ausschnitt aus dem großen Artenkreis. Und nehmen wir mal die Wirbellosen, worüber wollen wir uns da tierethisch unterhalten? Eine ganze Menge dieser Tiere sind parasitäre und parasitisch lebende, wurmartige Tiere, die nicht unbedingt unsere Bewunderung verdienen. Bitte, der Ausdruck Wurm ist natürlich ein alltagssprachlicher und kein biologischer Begriff. Es gibt unterschiedlichste Stämme und Klassen von sogenannten Würmern, die mit Rand der Stammesgeschichte überhaupt nichts zu tun haben. Und für uns ist Wurm alles, was eine bestimmte Länge oder eine bestimmte Körperdicke hat und sich irgendwie ekelhaft bindet. Vielleicht von Regenwürmern abgesehen, die, wie schon Darwin wusste, das war sein letztes Buch, über den Einfluss der Regenwürmer auf die Bildung der Ackererde, die also einen gewissen Nutzen in der Landwirtschaft haben, werden wir also mit Würmern nicht allzu viel anzufangen wissen, außer dass wir sie als Futter für andere Tiere verwenden, beziehungsweise dass sie Angler als Ködern für Fische verwenden. Die größte aller Tiergruppen überhaupt, die Insekten, davon sind allein über 1 Million Arten bekannt, sind nur zum Teil für uns von Interesse, beziehungsweise sympathisch. Schmetterlinge, aus ästhetischen Gründen, nicht aber ihre Entwicklungsstadien, Raupen und Puppen, die finden wir schon in der Regel ekelhaft. Dann die Biene Maya, verdient natürlich unsere Bewunderung. Bienen sind auch unter den Insekten, soweit ich sehe, die einzigen Tiere, die domestiziert worden sind, die also unmittelbar zum Nutzen als Honigproduzenten gehalten werden. All die übrigen Insekten sind uns entweder gleichgültig oder wir lehnen sie ab. Wanzen, Läuse, Flöhe, Zecken und all das Zeug, das findet sicher nicht unsere Sympathie. Gar nicht zu reden von gefährlichen Krankheitsüberträgern wie der Malaria-Mücke und vielen anderen Stechmücken und so weiter. Lästig sind sie uns allemal, aber keineswegs finden wir sie sympathisch. Was gehört da noch in den großen Bereich der Wirbellosen? Gut, Schnecken akzeptieren wir, auch Muscheln. Abgesehen von den Nacktschnecken, also ich kenne niemanden, der Nacktschnecken sehr schätzt, das sind auch Schädlinge in den Gärten, da kann man dann, wie ich mal gelesen habe, in Oberösterreich Enten mieten, die kommen dann und fressen die Nacktschnecken weg. Gut, dass es den Enten vor diesen Tieren nicht ekelt. Dann gibt es so neutrale, also aus unserer Sicht neutrale Geschöpfe wie Seesterne, Seeigel, die stören uns nicht, wir kommen auch mit denen kaum in Berührung. Dann aber wiederum Spinnen, eine sehr große Gruppe von Tieren. Zum Glück für uns gibt es in diesen Breiten keine giftigen mit tödlichem Biss. In tropischen Regionen gibt es sehr gefährliche diese Tiere. Zu den Spinnenartigen gehören auch die Skorpione, auch nicht gerade angenehme und erfreuliche Geschöpfe. Das heißt, wenn wir hier, und das können wir hier nicht machen, sonst würden wir bis Weihnachten hier täglich uns einfinden müssen, und die gesamte Skala der Tierwelt von Einzellern, die wir gar nicht unmittelbar wahrnehmen, über solche kleinen Geschöpfe wie die Bärtieren bis hin zu Wirbeltieren durchgehen würden, dann würden wir merken, dass unter so viele, den meisten von uns viele Tiere gar nicht bekannt sind. Erstens, zweitens, wenn sie nicht bekannt sind, empfinden wir sie nicht gerade als sympathisch, ja sogar ekelerregend, unsympathisch, gefährlich, mit Recht, dass sie auch gefährliche Krankheiten verbreiten können. Und nur relativ wenige dieser Gruppen finden unsere Sympathie oder sogar Bewunderung. Gut, kommen wir jetzt zu den Wirbeltieren, wo wir 5 große Gruppen zu unterscheiden haben, Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere bekanntlich. Naja, die Fische, gut, Speisefische sind uns allen willkommen. sogar viele Vegetarier essen zumindest Fisch, also die Fische sind im Allgemeinen positiv besetzt. Die, die wir nicht essen und nicht essen können, stören uns nicht. Sie leben in Gewässern, wo wir normalerweise auch gar nicht hinkommen. Wir haben damit also keine Berührung. Haie, die natürlich finden unsere Bewunderung. Der weiße Hai, auch natürlich wieder ein Mythos, der dann auch in dem gleichnamigen Film zu einer mörderischen Bestie stilisiert wurde, was er eigentlich nicht ist. Also die Zahl der Menschen, die von Haien jährlich, ich weiß die Zahl nicht auswendig, aber eine sehr kleine Zahl, von Menschen, die von Haien jährlich getötet werden, ist die Zahl der Menschen, die bei Reitunfällen sterben. Allein voriges Jahr waren es in der ersten Jahreshälfte, das weiß ich zufällig, 5 Menschen in Österreich, die also beim Reiten tödlich verunglückt sind. Die Zahl ist größer als die Zahl der Menschen, die von Haien im gleichen Zeitraum getötet wurden. Also das ist gut, bei den Amphibien, Lurchen, ja, Laubfrösche sind ganz angenehme Kerle. Kröten, naja, das ist dann schon etwas für Fachzoologen. Kröten im Haus möchten wir nicht unbedingt haben. Und irgendwelche unten, dieser ganze schleimige Zeug, findet weniger unsere Sympathie, geschweige, also ganz abgesehen von solchen Amphibien wie den Grottenolm und zwar sehr interessante, entwicklungsbiologisch interessante Arten, aber nicht gerade sehr sympathisch. In den Reptilien verhält es sich ähnlich oder noch etwas krasser. Dazu gehören immerhin Schlangen und davon sind ca. 35% oder 40% giftig. Einige hochgiftig. Die Kreuzotter ist ja ziemlich harmlos, ist ja auch die einzige einigermaßen giftige Schlange in unseren Breiten. Aber da gibt es so die schwarze Mamba und ähnliche Kreaturen, die sind schon überaus gefährlich, oder die Boomslang und wie die alle heißen, also da genügt ein Biss und der ist dann in der Regel für den Menschen tödlich. Kein Wunder, dass der Mensch seit prähistorischen Zeiten gegenüber Schlangen eine gewisse Aversion oder zumindest Vorsicht entwickelt hat. Einige Biologen gehen sogar dahin zu sagen, dass in unserem Gehirn sich seit frühen Phasen unserer Stammesgeschichte in Jahrmillionen irgendetwas, ich sage es ganz salopp, zusammengestrickt hat, was beim Anblick eines bestimmten schlängenden Wesens von bestimmter Länge und bestimmter Breite so Alarm auslöst, was eben bei den giftigen Schlangen auch durchaus eine Berechtigung hat. Es gibt sogar Experimente mit Menschenaffen, wie sich die gegenüber Schlangen verhalten, und zwar, wenn sie vorher nie Schlangen gesehen haben. Schon in den 40er Jahren hat hier im Tiergarten Schimbrun, ein Zoologe, Schimpansen, die also Generationen in Gehegen aufgewachsen sind, nie Schlangen gesehen haben, ein paar Schlangen ins Gehege hineingeworfen, die Schimpansen waren in hohem Maße aufgeregt. Natürlich muss man sagen, ob jetzt das tatsächlich einen hundertprozentigen Aussagewert hat. Wie hätten sich Schimpansen verhalten, hätte man ihnen andere Tiere hineingeworfen, die sie noch nie gesehen haben, wären sie wahrscheinlich auch aufgeregt gewesen, wie auch immer. Aber Tatsache scheint zu sein, dass Menschenaffen und natürlich auch wir Menschen dort, wo wir lange Zeit also mit Schlangen konfrontiert waren, in freier Natur, auch mit vielen Giftigen, eine gewisse Vorsicht diesen gegenüber entwickelt haben. Und bei manchen Menschen geht das dann auch bis zu einer ausgesprochenen Abneigung gegenüber Schlangen, ja gerade so eine Art Phobie, so wie viele Menschen auch eine Spinnenphobie entwickelt haben. Eine ausgesprochene Angst vor Spinnen, auch wenn sie rational nicht wirklich begründet ist. Krokodile sind sehr gefährliche Reptilien. Nicht zu vergessen Warane, vor allem der Komodo-Waran, den gehen wir besser aus dem Weg. Leguane wieder in Mexiko oder weit in Südamerika, träge Gestalten, archaisch wirkende Gestalten, die stören uns im Allgemeinen nicht, aber ist besonders attraktiv, erscheinen sie uns auch nicht. Ja, da kommen wir zu den Vögeln. Okay, da gibt es eine ganze Reihe von Geschöpfen, denen wir Sympathie entgegenbringen, vor allem Singvögeln. Die singen ja, wie viele Menschen denken mögen, für uns, natürlich singen es nicht für uns, sondern für ganz andere Gründe, wie wir wissen. wenig Sympathien bringen wir Geiern entgegen, sonstigen Aasfressern, wenn sie auch natürlich durchaus ihren Nutzen haben. Manche Vögel finden auch in Mythen, Legenden und so weiter Ausdruck, denken Sie an den Storch, der ja bekanntlich mit der Geburtenrate etwas zu tun hat. Oder denken Sie an den Schwan, nicht wahr, in der Sage und so weiter. Das sind dann schon sehr positiv besetzte Lebewesen. Ansonsten waren Vögel immer für den Menschen deswegen von Interesse, weil sie eben fliegen können und da haben sie auch das Menschen Bewunderung immer wieder ausgelöst. Und wie gesagt, der Traum vom Fliegen hat sicherlich ganz, zum Traum vom Fliegen beim Menschen hat sicherlich ganz entscheidend Vögel beigetragen. Bei den Säugetieren kommen wir dann zu der Tierklasse, die uns nicht nur im Stammesgeschichte am nächsten steht, wir selber sind ja Säugetiere, sondern wo es dann eine Menge Arten gibt, die wir auch tatsächlich ästhetisch finden, empfinden. Und nicht nur das, die für uns einen großen Nutzen haben, wie eingangs schon erwähnt worden ist. Haustiere, Nutztiere, unterschiedliche Art sind, die meisten davon sind Säugetiere eben, beginnen mit Rindern, über Schweine, bis zu Kaninchen und so weiter und so fort. Manchen gegenüber verhalten wir uns neutral. Wir stören uns nicht, sind uns aber auch nicht sonderlich sympathisch, wie irgendwelche Ameisen, Bären oder was es da so alles an so recht bizarren Geschöpfen gibt oder geben mag. Ratten hingegen haben für die meisten Menschen keinen sehr positiven Beigeschmack. Viele Menschen haben sogar ähnlich wie bei Spinnen eine Art Rattenphobie entwickelt und es gibt nichts Schlimmeres für sie, als irgendwo mit einer Schar von Ratten konfrontiert zu werden. Besonders sympathisch erscheinen uns so die bepelzten Tiere. Also der große Panda, den ich immer wieder erwähnt habe, ist natürlich das Musterbeispiel für ein uns sympathisches Tier. Also und überhaupt auch andere Bären oder bärenartige Tiere, wenn Sie sich erinnern, was für ein Wirbel weltweit stattgefunden hat, das im Zoo von Berlin. Ein kleiner Eisbär, das Licht der Welt erblickt hat, der kam rein und war im Internet, haben sich da also ganze Diskussionsforen gebildet über den Eisbären Knut. Da haben Leute, die sonst kaum beschreibungsmächtig sind, gedichtet. Mut, fantastische literarische Ergüsse sind da präsentiert worden wegen dieses kleinen Eisbären, der jetzt natürlich inzwischen weniger Aufmerksamkeit erregt. Inzwischen ist er ein großes, ich weiß nicht, 200, 240 Kilo starkes Raubtier, dem man lieber nicht ins Gehege kommt. Jaguare, da erinnern Sie sich wahrscheinlich auch, dass im Zoo von Schönbrunn vor einigen Jahren eine Tierpflegerin angegriffen und getötet wurde. Ich kann mich erinnern, da war ein Vortrag in Deutschland, hat mich da eine Dame gefragt, Herr Professor, wieso machen solche Kätzchen so etwas? Das habe ich geantwortet, also wissen Sie, gnädige Frau, Jaguare sind keine Kätzchen. Würde ich nicht wissen, dass Descartes nicht recht hatte, hätte ich gesagt, es sind Tötungsmaschinen. Ja? Darauf programmiert, sich anzuschleichen, hochzuspringen, zuzuschlagen. Was sollen die auch sonst machen? Es hat dann ein Sprecher bei der Nachricht im Fernsehen sehr richtig gesagt, nicht also aus der Sicht der Jaguare. Haben die richtig gehandelt. Da kam ihnen die Tierpflegerin, die wissen ja nicht, dass das eigentlich eine Wohltäterin ist, ins Gehege zum falschen Zeitpunkt. Die waren noch hungrig oder fühlten sich bedroht und haben zugeschlagen. Und wo Jaguare zuschlagen, dort hat ein Mensch, wenn er nicht gerade eine Schusswaffe bei der Hand hat, keine Chance. Wenn man bedenkt, wo die in der Evolution entstanden sind und sich durchgesetzt haben im südamerikanischen Dschungel, ja, dort kann man sich keine kätzchenartigen Verhaltensweisen leisten. Dort herrschen ganz andere Gesetzmäßigkeiten und so sind eben Jaguare, wie gesagt, auf das Töten durchaus programmiert. Was sollen sie denn sonst auch machen? Aber ich erwähne das nur, um zu zeigen, dass natürlich viele Menschen nach wie vor auch völlig falsche Erwartungen in verschiedene Tiere haben. Als ich noch Kind war, war ich immer wieder verärgert, wenn ich in einem Getreidefeld einen Hasen, der da zusammengekauert saß, streichen wollte und der davongelaufen ist. Weil ich dachte, wieso lässt sich der nicht streichen? Ich tue ihm ja nichts. Nur woher soll der Hase das wissen? Für den Hasen ist es ratsam, alles, was sich nähert, ob ein fünfjähriges Kind, das ihn streicheln möchte, oder ein Fuchs, bei allem, was sich da irgendwie verdächtig nähert, davon zu laufen und nicht zu warten, bis dann statt eines Kindes vielleicht tatsächlich ein Fuchs kommt, der ihn natürlich nicht streicheln, sondern fressen möchte. Also, der lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass wir Menschen naturgemäß, möchte ich sagen, dazu tendieren, verschiedene Tiere eben auch zu anthropomorphisieren, zu vermenschlichen, ihnen Eigenschaften anzudichten, die sie nicht haben und auch nicht haben können. Wie gesagt, Jaguare sind keine zahmen Kätzchen, die sind aber ein ganz anderes Leben bzw. ganz andere Verhaltensweisen programmiert im Dienste ihres Überlebens in freier Wildbahn. Und Eisbären, so drollig und putzig und wie auch immer da Ausdrücke man, welche Ausdrücke man immer verwenden mag, die kleinen sind oder auch kleine Braunbären, kleine Schwarzbären, was es alles gibt, wachsen eben zu Geschöpfen heran, die zum Teil gefährliche Einzelgänger sind und denen man lieber nicht jetzt im metaphorischen Sinn ins Gehege, also ins Revier kommen sollte. Es wird die Frage aufzuwerfen sein, dann noch, wie sinnvoll es ist, zum Beispiel bestimmte Tiere wie Braunbären, von denen es in Österreich, glaube ich, ca. 25 bis 30 mittlerweile wieder gibt, wie sinnvoll aus ökologischen und auch aus ethischen Gründen es ist, Tiere in Regionen wieder anzusiedeln, wo sie seit Jahrzehnten nicht mehr existiert haben und wo die Zivilisation Lebensbedingungen geschaffen hat, die völlig anders von denen sind, in denen sie ursprünglich gelebt haben. Wie gesagt, Sie können die Frage sich schon mal vormerken. Wir kommen später dann auf diese Aspekte zurück. Also, wenn wir von Tierethik reden, dann können wir zunächst einmal eines festhalten, und die aktuellen Debatten zeigen das ja auch hinreichend, dass die allerwenigsten Tierarten von tierethischen Debatten überhaupt betroffen sind, weil wir, wie gesagt, die meisten Arten gar nicht kennen und viele von uns ja überhaupt nicht und viele von ihnen ja überhaupt nicht schätzen, was auch zum Teil durchaus gute Gründe hat. Unsere Sympathiefähigkeit gegenüber nichtmenschlichen Lebewesen ganz allgemein ist, und das können wir als eine psychologische Grundtatsache festhalten, nun einmal begrenzt. Dagegen können wir wenig machen, nicht wahr? Und es ist auch in Ordnung, um nicht weiter zu kritisieren, wenn wir beim Heurigen sitzend und von Gelsen gestochen automatisch, reflexartig diese Bewegung machen und das Biest töten. Also die Frage, ob man Tiere töten darf, Sie werden in diesem Buch, ich sehe einige von Ihnen, haben ja da schon in verschiedenen Aufsätzen diese Aspekte diskutiert finden, die Frage, ob man Tiere töten darf, erledigt sich in diesem Fall zumindest eigentlich automatisch. Bitte schön.
Ja, in der Hinsicht habe ich einen Artikel mal gelesen, da ging es aus um tierethische Diskussion und zwar um Quallen, die man umbringen muss für irgendein Medikament, die hat man bisher durch den Mixer gejagt.
Ja.
Da hat irgendwann mal irgendjemand mal gesagt, dass das schon etwas barbarisch ist und dann haben sie versucht, die Tiere irgendwie anders zu töten und zwar durch Wasser und Stromschläge. Und dann sind sie darauf gekommen, dass die irgendwie die zehnfache Menge des Stroms brauchen, der für einen Mensch tödlich wäre, sodass man, sodass eigentlich das Problem ist, dass man von der Empathie her sozusagen, wie das gut funktionieren könnte.
Na, wir kommen noch so ein Ding noch zu sprechen.
Nichts sagen kann.
Also mir ist das konkrete Beispiel nicht bekannt, aber um welche Tiere handelt es sich dabei? Wirbeltiere oder?
Quallen.
Ah ja. Ja, also das ist schon sehr, sehr weit weg von unserer genau, Stammesgeschichte. Meilenweit entfernt, wenn man da metrische Dimensionen oder eben sonstige anwenden möchte. Ja, gut, wie gesagt, also die Frage, darf man Tiere töten, eigentlich gleich die grundlegende, eine der grundlegenden Fragen der Tierethik erledigt sich in diesem Fall natürlich von selber. Und vor allem, wenn wir von Tieren bedroht werden, nicht wahr, von Schlangen oder was weiß ich, dass wir uns da zur Wehr setzen dürfen, ist, glaube ich, keine Diskussion, denn auch im Bereich der menschlichen Ethik sozusagen, der Moral und auch in unseren Rechtssystemen gilt ja das Töten in Notwehr nicht als Verbrechen. Denn jeder sieht ein, und das ist eine, ja, in den allgemeinen Akzeptanz, über die man nicht weiter diskutieren muss, dass jeder einzelne Mensch das Recht hat, sein eigenes Leben zu schützen. Sein eigenes Leben zu schützen gegenüber anderen Gefahren ist eigentlich das Grundrecht jedes Menschen, über das man nicht weiter zu diskutieren braucht. Ganz egal, welche konkreten moralischen, philosophischen Haltungen man sonst einnehmen möchte. Und natürlich hat der Mensch eben auch das Recht, sich gegenüber anderen, also nichtmenschlichen Lebewesen zu wehren zu setzen, wenn sie ihn in irgendeiner Art und Weise bedrohen, wenn ihr Biss tödlich sein könnte oder was auch immer. Also, die Frage, darf man Tiere töten, kann man so eigentlich, so pauschal aufgrund dessen, was wir gesagt haben, überhaupt nicht stellen. Es geht um darum, welche Art von Tieren darf man töten oder eben auch nicht, wir werden darüber noch diskutieren. Zweitens, unter welchen Umständen dürfen wir sie töten. Und drittens, zu welchem Endzweck? Ja, das sind dann die schon etwas spezifischeren und wichtigen Grundfragen in tierethischen Diskussionen. Aber bitte immer im Auge zu behalten, deswegen auch war mein Exkurs über die große Zahl von Tierarten und so weiter, im Auge zu behalten, dass eigentlich nur bei bestimmten Tieren überhaupt tierethische Diskussionen Sinn machen. Und das sind im Allgemeinen natürlich Tiere, die Schmerz empfinden können. Jetzt können wir bislang noch nicht hundertprozentig sagen, welche Tiere das sind und welche nicht. Was klar ist, ist, dass Säugetiere und Vögel über bestimmte Gehirnareale verfügen, schmerzempfindende Wesen sind. Auch daran brauchte man ziemlich lange. Bitte schön.
Sollte man nicht der Unterschiedlichkeit gegenüber den Tieren, je nach Tierart und unter die, sollte man nicht etwas voranstellen, nämlich vorweg eine Wertigkeit des Lebens an sich gegenüber jeder Tierart a priori?
Das habe ich nicht ganz verstanden.
Also sollte man nicht, bevor man jetzt zu einer Empathie gegenüber bestimmten Tierarten kommt, sollte man nicht vorweg das Leben an sich, dem Leben an sich eine gewisse Wertigkeit gewähren?
Ja.
Ordnen und unabhängig von einer bestimmten Tierart.
Weil das
geschieht dann ist ja eigentlich eine, die Leute denken so, darum es freut uns, es freut uns weniger, sollte man nicht vielleicht versuchen, dorthin zu kommen, dass man sagt, es gibt bestimmte unterschiedliche Lebensformen und wir versuchen zumindest einmal eine bestimmte Wertigkeit.
Ja, gut, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, aber da kommen wir wieder zurück zum Prinzip Heiligkeit des Lebens und der Ehrfurcht vor allem Leben. Jetzt die Frage, ob irgendeine Tierart, die Pflanze lassen wir da jetzt beiseite, denn die spielen in ethischen Diskussionen noch keine Rolle, ob irgendeine Tierart ein Recht auf Leben hat, die Frage erledigt sich aus evolutionbiologischer Sicht grundsätzlich. Die sind einfach da. Das ist keine Frage, ob es jetzt berechtigt ist, dass es Kreuzottern gibt oder die Grüne oder Schwarze Mamba, die können nichts dafür, dass sie da sind. Also es ist keine Frage von Recht auf Leben. Die Evolution geht aus unserer Sicht, so, aus anthropomorpher Sicht, sehr wundersame Wege. Und alles, was irgendwie existieren kann, ist irgendwie unter ganz bestimmten Umständen, ökologischen Umständen, in der Natur entstanden, unabhängig davon, ob uns das sympathisch ist oder nicht. Also da müssen wir natürlich gewissermaßen einen höheren Standen ein und sagen, gut, wir haben ein bestimmtes Empfindungssystem, bestimmtes Wahrnehmungssystem, ästhetische Wahrnehmung etc. Aber das alles hat mit der Natur überhaupt nichts zu tun. Die kennt, wie ich hundertmal betont habe, weder das Gute noch das Schlechte, weder das Schöne noch das Hässliche. Die Natur ist einfach, wie sie ist. Entweder wir akzeptieren sie oder nicht. Aber wir können nicht sagen, ja, Recht auf Leben. Die Frage ist eigentlich biologisch überhaupt nicht relevant. Ja. Tiere sind einfach da in unzähligen Arten, mögen das 5 oder 10 Millionen sein, und da ist die Frage nicht, hat dieses Tier ein Recht auf Leben? Allenfalls können wir fragen, ich war bei den uns eindeutig schädigenden Tieren. Ja, welche Rechte messen wir diesen Kreaturen bei? Nicht? Das betrifft ja nicht nur, jetzt sagen wir, gefährliche Krankheitserreger oder Überträger. Es betrifft also heutzutage weniger wie in früheren Zeiten. Wenn Sie denken an Landwirtschaft und Mäuseplagen, wo dann die halbe Getreideernte von Mäusen aufgefressen wurde, naja, da war das natürlich schon, hatte das schon Konsequenzen für den betreffenden Landwirt und es war keine Frage, dass sich der von der Mäuseplage im nächsten Jahr aus guten Gründen und aus Kenntnis dessen, was diese an sich ja sympathischen kleinen Kreaturen angerichtet haben, geschüchtert und dann eben Gift ausgelegt hat und so weiter, damit die eingehen. Also, ein Grundwert allen Lebens bringt uns nicht weiter, denn wir können nicht, wie gesagt, oder die Annahme eines Grundwertes oder der Heiligkeit allen Lebens bringt uns deswegen nicht weiter, weil wir unter diesen Voraussetzungen natürlich von unserer eigenen Psychologie sozusagen Abstand nehmen müssten, und das ist natürlich schwer. Wir können ja auch nichts dafür, dass wir einen bestimmten Sinn für Ästhetik haben und dass sich unser Gehirn so entwickelt hat, wie es sich nun entwickelt hat, und dass wir eben Schmetterlinge schön finden, Wanzen und Flöhe weniger schön und vieles andere mehr. Also insoweit meine ich schon, dass es eine Berechtigung hat, um Ihre Frage noch konkreter zu beantworten, dass sie eine Berechtigung hat, wenn wir da keineswegs in anthropozentrischer Manier davon ausgehen, ja, wie beurteilen wir die Tiere? Es geht ja nicht darum, dass wir uns eine Sonderstellung in der Natur aus biologischer Sicht beimessen können. Die haben wir nicht, wir sind eine Spezies unter Millionen anderen. Aber es geht darum, was oder wie viel Tierethik, um es mal so pointiert zu formulieren, wie viel Tierethik verträgt der Mensch? Wie viel an moralischen Verpflichtungen, an moralischem Handeln kann ich überhaupt anderen Tieren entgegenbringen? Wir haben ja zu Beginn der Vorlesung schon im Oktober festgehalten, dass die Grundfrage aller Ethik eben im Sinne von Kant, was soll ich tun, und dass diese Grundfrage ja die empirisch zu behandelnde Frage, was kann ich überhaupt tun, um moralisch richtig zu handeln, vorangestellt werden muss, weil wir uns ja mit unterschiedlichen Moralprinzipien durchaus auch überfordern bzw. überfordern könnten, und die machen dann keinen Sinn. Und hier analog dazu geht es natürlich um die Frage, ja, was können wir überhaupt tun, um die Tiere unterschiedlicher Art so zu behandeln, wie es ihnen gebührt. Nun habe ich vorhin gesagt, es gibt Tiere, die eindeutig Schmerzen empfinden. Das war keineswegs immer bekannt, und ein Beispiel hier ist vielleicht ganz interessant, weil es auch zeigt, dass wir uns in unserer Bewertung tierischen Verhaltens auch grundlegend irren können. Man hat lange Zeit geglaubt, dass Elche, diese großen Hirsche da im Norden, keine Schmerzen empfinden. Warum nicht? Wenn ein Elch verwundet ist, eingeschossen oder wie auch immer, liegt er da, verzieht keine Miene, gibt keine Töne von sich und nichts. Also dachte man, na gut, das ist offenbar, das sind irgendwie plumpe Wesen, die empfinden keine Schmerzen, irgendwie teufelhafte Kreaturen. Heute wissen wir es natürlich besser, die empfinden sehr wohl Schmerzen, nur sind Elche Einzelgänger, keine sozialen Lebewesen, es macht für sie überhaupt keinen Sinn, wenn sie Signale des Schmerzes von sich geben, weil kein zweiter Elch sich um einen anderen Elch kümmern wird. Bemerkt das überhaupt nicht. Es ist anders bei Wölfen und anderen sozial lebenden Tieren. Da hat es Schmerzensrufe, schreiende oder irgendwelche Gesten, die auf Schmerzen hinweisen, einen sozialen Sinn, weil das betreffende Tier, damit, wenn auch nicht bewusst, rechnen kann, ein Artgenosse, ein Gruppengenosse wird sich um ihn oder um sie kümmern, wird die Wunde ablecken oder was auch immer. Wie gesagt, beim Elchen ist das nicht der Fall, obwohl sie so eindeutig sind, unter Anführungszeichen höhere Säugetiere, natürlich Schmerzen empfinden. Wir können natürlich heute in der Gehirnforschung relativ leicht anhand, also im Schmerzzentrum festlegen und daher auch daraus schließen, dass eben bei Vorliegen so eines Schmerzzentrums entsprechend Schmerzen auch empfunden werden. Bei allem, was wir an tierischem Verhalten natürlich beobachten können, bleibt ein gewisser Rest, wenn man so möchte. Keiner von uns kann sich in irgendein Tier buchstäblich hineinversetzen, aber ich kann mich auch nicht in einen von ihnen buchstäblich hineinversetzen. Ich kann auch nur über Analogien feststellen oder wahrnehmen, wie sie sich fühlen, was sie wollen, was sie wünschen und vieles andere mehr, was sie mir erzählen und so weiter. Kann ich dann ungefähr ein Bild davon entwickeln, ja, wie fühlt sich dieser Mensch jetzt? Hat er Angst oder Freude, dass sich das Weihnachten kommt oder irgendetwas? Bei Tieren ist es etwas schwieriger, weil die sich nicht sprachlich artikulieren können. Da sind wir angewiesen eben auf eine richtige Interpretation bestimmter Verhaltensweisen. Gut, bei einigen Tieren, die uns gut bekannt sind mittlerweile, sehr gut, die Hunde, Katzen und so weiter, die viele von uns auch als Hausgenossen halten, können wir doch relativ zielsicher auch aus bestimmten Verhaltensweisen, bestimmten Gästen und so weiter ableiten, was das Tier möchte, dass es Hunger hat oder dass es Angst hat oder Furcht empfindet oder ähnliches mehr. In vielen anderen Fällen ist das keineswegs so einfach. Wo nun die Grenze hier zu ziehen ist, ja, zwischen den Schmerzempfindungen oder eindeutig schmerzempfindenden und nicht schmerzempfindenden Tieren, das ist schwierig. Man kann aus Experimenten, aus bestimmten Experimenten, schließen, dass Insekten keine Schmerzen empfinden. Ja, das hat man, das werden da manche Tierschützer, die also alle Tiere umarmen wollen, auch grausam empfinden. Wenn man einem Käfer ein Bein ausreißt, scheint dem das überhaupt nicht weiter zu berühren. Der geht nun mal weiter, der spürt scheinbar nichts. Gut, das Nervensystem von Insekten, von Käfern etwa, ist auch völlig anders aufgebaut als das von Wirbeltieren. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es wohl so, dass Insekten tatsächlich nicht Schmerz, in dem Sinne zumindest, keine Schmerzen empfinden, wie das bei Wirbeltieren der Fall ist. Oder auch wenn man andere Tiere nimmt, jetzt ist es zum Beispiel schwierig, wenn Sie eine Schnecke, eine Weinbergschnecke etwa nehmen und die da so aus ihrem Häuschen mit ihren zwei unter Anführungszeichen und Seiten hören, herausragt, wenn Sie die mit einem Finger berühren, zieht man natürlich sofort Ihren Kopf und Ihre Hörner zurück. Empfinden Sie dabei schon Schmerz oder tut Sie das, weil Sie Angst hat? Oder ist das eine völlig monotone, gewissermaßen reflexartige Aktion bzw. Reaktion, die überhaupt nichts mit Schmerz oder sonstigen Affekten oder Emotionen zu tun hat, wie sie Darwin in dem erwähnten Buch beschrieben. Also wie gesagt, hier eine Grenze zu ziehen ist genauso schwierig, wie wir bei anderen Diskussionen über bioethische Fragen scharfe Grenzen ziehen konnten. Erinnern Sie sich immer wieder an meinen Ausspruch, also das Leben ist kein Quadrat, das kann man nicht so exakt definieren, wie ein Quadrat oder sonstige mathematische oder andere oder geometrische Gebilde. Aber aufgrund der Kenntnisse der Stammesgeschichte, aufgrund physiologischer Kenntnisse, aufgrund anatomischer Kenntnisse und so weiter, können wir eindeutig sagen, dass bestimmte Tiere eben Schmerzen empfinden. Und da sind wir dann wieder bei Jeremy oder Jeremias Bentham. Das ist eben die entscheidende Frage. Es geht nicht darum, ob Tiere sprechen können, so wie wir Menschen, ob sie Wissenschaft betreiben oder vernünftig denken können. Allein wenn sie Schmerzen empfinden, bitte, das ist der tierethische Grundsatz gewissermaßen. Allein wenn Tiere Schmerzen empfinden, haben wir sie moralisch analog zu Menschen zu behandeln. Wenn Sie sich erinnern, wir haben als Schlussfolgerung gewissermaßen bei Diskussionen über medizinische Ethik und so weiter, Folgendes gezogen. Weltweit sind alle Menschen, ich habe ganz wenige Ausnahmen aus unterschiedlichen Gründen, schmerzempfindende Lebewesen. Niemand möchte, dass ihm oder ihr Leid zugefügt wird und daraus kann man gewissermaßen eine ethische Minimalforderung ableiten, eben die, ich soll niemanden quälen, niemanden verletzen oder gar töten. Und das kann man jetzt also übertragen auf die Tierethik. Ich soll Tiere, die eindeutig Schmerzen empfinden, die über bestimmte Affekte, Emotionen und so weiter verfügen, nicht quälen, ich soll sie nicht verletzen und ich soll sie nicht missbrauchen und auch nicht töten. Wie gesagt, mit der unscharfen Grenze müssen wir leben, aber in der Hauptsache beziehen sich ja auch die mehr oder weniger seriösen Diskussionen in der Tierethik sowieso auf relativ wenige Tiere. Das sind auch die, mit denen wir Menschen unmittelbaren Kontakt pflegen. Zu den Bärtieren pflegen wir ja keinen Kontakt. Die meisten wissen ja gar nicht, dass es die gibt. Also da sind auch die ethischen Diskussionen eigentlich völlig irrelevant. Also es geht darum, wie behandeln wir die Tiere, die Schmerzen empfinden und mit denen wir auch konfrontiert sind oder umgekehrt, die mit uns konfrontiert sind. Ja, und da zeigt sich natürlich, dass im Laufe der ganzen Geschichte eben zum Teil aus Unkenntnis, zum Teil, wenn man dachte, Tiere, alle Tiere sind überhaupt seelenlose Maschinen und so weiter, dass Tiere auf denkbar grausamste Art und Weise behandelt worden sind. Da gibt es Beispiele zuhauf, wenn Sie etwa denken an das Pferd, nicht? Also mein Freund und früherer Lehrer Erhard Oeser hat ja für einen Wissenschaftstheoretiker eher ungewöhnlich auch 3 Bücher geschrieben, Hund und Mensch, Katze und Mensch, Pferd und Mensch und die kulturgeschichtlichen Beziehungen zwischen dem Menschen und diesen Tieren aufgezeigt. Sehr lesenswerte Bücher, die Sie da auf dieser Liste eigentlich noch nachfragen können. Und Erhard Oeser, Hund und Mensch, Katze und Mensch, Pferd und Mensch. Was das Pferd betrifft, schließt er das Buch mit dem Satz: Für das Pferd wäre es ganz bestimmt besser gewesen, wenn es nie den Menschen über den Weg gelaufen wäre. Denn das Pferd ist nicht nur bewundert worden, sondern es wurde als Ackergau natürlich geschunden. Es wurde zu Kriegen mitgeschleppt, nicht Kriegspferde in früheren Zeiten, bevor die moderne Waffentechnologie ausgeprägt war und so weiter, waren Pferde. Kriegshelfer, wie viele davon auf den unzähligen Schlachtfeldern ums Leben gekommen sind, grausam ums Leben gekommen sind, genauso wie Menschen. Das ist gar nicht abzuschätzen, unzählige jedenfalls. Und dabei kann man eines sicher sagen, dass Pferde ganz bestimmt kein Interesse hatten, mit den Menschen, mit einem bestimmten Volk gegen andere Völker Kriege zu führen. Also das lag, soweit können wir wohl sagen, das lag nicht in der Absicht der Pferde. Die haben Besseres zu tun. Sie wurden hier von Menschen, also wie gesagt, dafür gebraucht und missbraucht. Aber das ist nur ein Beispiel. Bei Katzen wiederum ging es vielfach darum, geht es nach wie vor darum, dass Experimente an ihnen durchgeführt worden sind, grausame Experimente, das ging bis in die jüngste Vergangenheit, als vor einem Jahr, da diese Elite-Universität in Cooking, als es da darum ging, den Rektor oder Leiter oder was immer zu bestellen, war ein Max Planck, Physiologe, im Gerede, der dann seine Bewerbung zurückgezogen hat, weil in den Medien und auch unter Tierschützern ein Aufschrei losgelöst wurde, was der für grausame Experimente mit Katzen, mit Kätzchen macht, die auch wissenschaftlich wertlos sind und so weiter und so weiter. Also auch die Katze hat einiges natürlich mitgemacht, nicht die Katze als solche, aber viele Vertreter ihrer Art wurden ja nicht nur in der Geschichte der Menschheit gestreichelt und liebevoll gefüttert, sondern eben auch missbraucht. Das betrifft natürlich genauso Hunde, ganz zu schweigen von vielen anderen Tieren. Und jetzt natürlich die Frage, gut, also mit dieser ganzen Schweinerei jetzt im allgemeinen Sinne gesagt, muss Schluss sein. Und apropos Schweinerei ist buchstäblich, das ist auch eines jener Tiere, mit denen der Mensch seit langer Zeit, seit dem Altertum oder vielleicht noch länger, zusammenlebt und das auch von Menschen vielfach missbraucht wird. Da kommen wir gleich mit einem konkreten Beispiel auf die Frage, wenn es darum geht, wie man Tiere behandeln soll, jetzt im tierethischen, moralischen Sinne, muss ich eigentlich wieder vorher wissen, was die Tiere überhaupt wollen oder was die ihnen gerechte Behandlung ist. Also Schweine wollte ich gleich als ein Beispiel nennen. Wir wissen längst, dass das Hausschwein, das wir domestiziert haben und essen, Vegetarier essen keine Schweine, aber das ändert für die Schweine nichts, vom Wildschwein abstammt. Und was ist charakteristisch für diese Spezies? Die Sohle. Ein Wildschwein möchte sich suhlen, das sind also Schlammlöcher irgendwo im Wald und offensichtlich fühlen sich Schweine in der Sohle sehr wohl, ähnlich wie auch Flusspferde, die ja auch im weitesten Sinne zu den Schweineartigen dazugehören. Wie werden aber viele Hausschweine heute gehalten? Auf hartem Untergrund, auf Beton oder auf Eisen oder Stahl mit etwas Stroh, dort können sich Schweine natürlich nicht suhlen. Das können sie im Misthaufen oder sonst irgendwo, also im aufgelockerten Erdreich, und da können wir gleich einmal sagen, okay, also wenn man schon Schweine hält, dann bitte soll man schon, bevor man sie tötet, ihnen zumindest ein schweinegerechtes Leben ermöglichen, und das heißt in diesem Fall ganz konkret, man muss dem Schwein die Gelegenheit geben, sich zu suhlen. Wir kommen auf diese Probleme und ähnliche in dem Zusammenhang zu stellenden Fragen noch später zurück. Das heißt also, hier jetzt aber schon, bevor wir dann irgendwelche moralphilosophischen Aspekte überhaupt in Bezug auf Tiere diskutieren, ist es überhaupt wichtig zu wissen, was Tiere im Einzelnen wollen. Dieser Wille muss nichts zu tun haben mit freiem Willen, darüber haben wir schon bei anderer Gelegenheit diskutiert, aber eines scheint klar zu sein, dass jedes Tier ein gewisses Interesse hat, wenn auch ein unbewusstes Interesse, zu leben und zu überleben und dabei auch ein einigermaßen gutes Leben zu führen. Gut heißt hier, nicht bitte im moralischen Sinne, genau das, was einer betreffenden Art gerecht wird. Das haben also mittlerweile natürlich Direktoren von zoologischen Gärten begriffen. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahrzehnten im Tiergarten Schönbrunn hier, da waren die Elefanten im Winter drinnen in Stallungen und an den Hinterläufen angekettet. Die musste einem leiten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die haben also ganz große Gehege und so weiter, sodass man hier sagen kann, gut, also da wurde ganz klar erkannt, wenn man also Zootiere überhaupt hält. Wir können dann noch die Frage diskutieren, hat der Mensch überhaupt ein Recht, Tiere zu halten? Dann bitte unter genauer Berücksichtigung dessen, was dem betreffenden Tier auch in freier Wildbahn gut tun würde. Gut, darf der Mensch überhaupt Tiere halten und in Zoos ausstellen und so weiter und so weiter? Es gibt hier so drei große Bereiche, nicht wahr? Erstens die Haustiere, zweitens eben die Zootiere, drittens aber auch die Zirkustiere. Wo man ja auch kleine ganze Menge grausamer Beispiele finden wird. Bären wurden immer wieder zur Schau gestellt und eine Hundemeute wurde auf sie gehetzt und man hat dabei dafür gesorgt, dass dem Bären ein Bein festgebunden wird und der wurde dann grausam getötet. Eine einzig völlig sinnlose Angelegenheit bis hin zum modernen Stierkampf, über den es immer wieder Diskussionen gibt, aber offenbar lassen die Spanier, viele Spanier nicht vom Stierkampf ab. Meines Erachtens eine völlig sinnlose Angelegenheit. Nun, man könnte die Frage insoweit abhaken und sagen, es ist sinnlos, weil ja, das Ganze schon passiert ist. Der Mensch hat Tiere domestiziert in grauer Vorzeit. Der erste war wohl der Hund, mit dem der Mensch vor wahrscheinlich circa 100.000 Jahren, viel früher als man lange gedachte, eine Bindung eingegangen ist. Und dann später kam eine ganze Menge von anderen Tieren dazu, über Katzen bis eben von den ausgesprochenen Nutztieren, Fleischlieferanten, Schweinen, Rindern, Hasen und Geflügel und so weiter. Es gibt ja so radikale Auffassungen von einigen Tierethikern, sagen, der Mensch darf grundsätzlich keine Tiere halten. Ich teile diese Auffassung insoweit nicht, als ja, die Tierhaltung schon längst passiert ist und nicht reversibel gemacht werden kann, wenn wir es bitte, man muss dann schon auch konsequent sein und das alle konsequent durchdenken, würde man alle jetzt domestizierten Tiere weltweit in die freie Wildbahn entlassen, dann würde man eine ungeheure Katastrophe anrichten. Vor allem die betroffenen Tiere selber wären nicht lebensfähig. Wenn man sich eine Herde Rinder irgendwo hinaustreiben, die wären bei diesen Temperaturen, wie sie jetzt herrschen, die wären erfrieren, die sind nicht mehr gewohnt, draußen bei minus 10 Grad oder wo zu existieren. Auch viele andere Tiere, die wir in häuslicher Obhut haben, könnten in freier Wildbahn, also nicht nur bei diesen Temperaturen, auch sonst nicht überleben. Wie gesagt, die Katastrophe, die wir damit anrichten würden, wäre wahrscheinlich gar nicht abzusehen. Es wäre eine gewaltige Katastrophe. Also geht es vielmehr nicht, also nicht mehr um die Frage, dürfen wir Tiere halten, sondern darum, unter welchen Umständen dürfen, sollen wir sie halten. Da kann so jeder, der ein Haustier haben möchte, nicht nur einem Kind ein Haustier schenken möchte, soll sich zuallererst überlegen, wie werden wir mit dem Tier zurechtkommen. Viele Menschen übersehen, wenn sie einen Hundewelpen kaufen, einen Schäferhundwelpen in eine kleine Wohnung, dass der eines Tages so die Größe eines Wolfes erreichen wird und dass der dann einer bestimmten Aufsicht bedarf und so weiter und so weiter. Die Diskussionen hier, die in Wien ja geführt werden über Hundehaltung und Beißgürtel und so weiter, das ist ja immer wieder zu beobachten, die weisen ja genau darauf hin. Es muss ja nicht jeder einen Hund haben, nicht? Vor allem dann nicht, wenn die Wohnverhältnisse nicht entsprechend passen. Es muss aber nicht jeder eine Katze haben, wenn er nicht bereit ist, die Katze regelmäßig zu füttern beispielsweise und so weiter und so weiter. Und schon gar nicht einen Kanarienvogel oder sonstige oder gar eine Pille. Also es gibt ja zumindest einige wenige Menschen, die halten sich auch gerne Krokodile und Varanen, sodass dann gelegentlich sogar an der Donau eines dieser Reptilien zu beobachten ist, wo es zweifelsohne nicht hingehört und wo es auch aus eigenem Antrieb nicht gerne hingekommen wäre. Also nochmal, die Frage hier in dem Zusammenhang, was unsere Haustiere, Nutztiere und so weiter betrifft, ist grundsätzlich die, unter welchen Umständen, unter welchen Voraussetzungen darf ich Tiere halten? Denn wie ich schon betont, ich halte es für sinnvoll zu sagen, so wie Tierbefreiung, nicht allgemeine Tierbefreiung, alle Tiere in die Freiheit, das würde unter den gegebenen Umständen die viel größere Katastrophe auslösen, als Tiere weiterhin zu halten. Was dann zweitens die Zootiere betrifft, auch da gab es immer wieder die Diskussion und immer wieder sind da radikale Tierschützer auf den Plan getreten und gesagt, also wir dürfen überhaupt keine Tiere halten, ich meine Zoos, und was würden wir sagen, wenn wir Menschen gehalten werden würden, irgendwo in Käfigen, sicher, wir würden uns dafür bedanken, das ist schon klar. Aber mit guten Gründen argumentieren manche Tiergartenbetreiber, Zoodirektoren und so weiter, dass wohl viele Tierarten, und zwar darunter auch durchaus die uns sympathischen, in freier Wildbahn keine Chance mehr hätten, wenn sie in zoologischen Gärten nicht gehalten werden. Das betrifft wieder unseren großen Panda, von dem es in freier Wildbahn vielleicht noch 600 Exemplare gibt. Jetzt können wir sagen, die Schalerei ist dadurch passiert, dass man ja in China die Bambuswälder durch zunehmende Industrie und so weiter vernichtet hat, aber wie ich schon bei anderer Gelegenheit sagte, der Panda ist ein extremer Spezialist und auch ohne Einfluss des Menschen gibt es ja immer wieder klimatische Veränderungen und so weiter. Die Bambuswälder müssen nicht so bleiben, wie sie waren. Und wäre der Panda auch so, auch ohne Eingriff des Menschen, irgendwann einmal verloren. Das Zuchtprogramm, das ist in China vor allem mit den großen Panda betrieben wird, wird den mit hoher Wahrscheinlichkeit retten, was in freier Natur nicht der Fall wäre. Mit gewisser Wahrscheinlichkeit zumindest nicht der Fall wäre. Und das betrifft nicht nur den großen Panda, es betrifft zum Beispiel den sibirischen Tiger, die größte Raubkatze, die überhaupt existiert, von der wahrscheinlich mehr Exemplare weltweit in zoologischen Gärten gehalten werden, als noch in freier Wildbahn in, wie der Name schon sagt, Sibirien anzutreffen sind. Natürlich kann man in diesen und auch in vielen anderen Fällen, die als Beispiele angeführt werden könnten, sagen, ja, der Mensch soll eben nicht die Natur zerstören, soll nicht die Lebensräume dieser Tiere zerstören, wir sollen schauen, dass die Bambuswälder bleiben und dass der sibirische Tiger sein Auskommen hat und so weiter und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber nun sind schon viele Lebensräume zerstört und es geht darum, dann zu retten, was noch gerettet werden kann. Also insoweit kann man wahrscheinlich, oder meines Erachtens ja, die Existenz von zoologischen Gärten durchaus rechtfertigen. Nun muss man eben dafür sorgen, wie schon darauf hingewiesen wurde, dass dann die Tiere entsprechend auch gehalten werden können. Es ist auch die Frage, ob jeder Zoo jetzt eine möglichst große Vielfalt von Arten haben muss. Es ist sicher besser, wenn die Vielfalt kleiner ist, aber deswegen jeder Tierart eine artgerechte Haltung in ihrem Gehege zuteil wird. Bleiben dann die Zirkustiere, nun ja, also ich bin kein begeisterter Zirkusanhänger, bin eigentlich nie, ja, weder gestört noch sonst irgendwie beunruhigt. Da kann man halt drüber streiten, bis zu welchem Grad Tiere die Tierdressur noch einigermaßen ihrer Art entspricht, bis zu welchem Grad sie bereit sind mitzumachen, aber das ist ja nicht nur ein Phänomen des Zirkus. Auch sonst Hundedressur beispielsweise, die ja unabhängig vom Zirkus auch betrieben wird, ja, bis zu welchem Grade soll man Hunde dressieren dürfen? Bis zu welchem Grade tut ihnen eine Dressur überhaupt gut? Das könnte man überlegen. Kurz gesagt, um heute mal vorläufig zum Abschluss zu kommen, halten wir Folgendes fest. Erstens, wir Menschen haben eine begrenzte Sympathie über unterschiedlichen Tierarten, mit der wir leben müssen, mit der auch die anderen Tiere leben müssen. Zweitens, ein Prinzip wie das der Heiligkeit des Lebens und der Ehrfurcht vor allem Leben erweist sich hier als genauso wenig brauchbar wie im Falle anderer ethischer Probleme, die wir bisher diskutiert haben, etwa im Bereich der Medizin, Sterbehilfe etc. etc. Drittens, es gibt eindeutig schmerzempfindende Tiere, wo sich dann eben die moralische Grundfrage stellt, oder wo wir, besser gesagt, zu dem moralischen Grundprinzip gelangen, dass wir kein Recht haben, diesen Tieren eben Schmerzen zuzufügen, analog dazu, wie wir kein Recht haben, Menschen Schmerz zuzufügen. So, im Weiteren wird es dann aber nach Weihnachten, im nächsten Jahr, um noch folgende Fragen aufgehen. Ich habe ja schon eingangs die Frage aufgeworfen, dürfen wir Tiere töten? Die Frage wird dann zu konkretisieren sein, etwa bei Tierexperimenten. Das ist wieder eine Frage des Ermessens, der Abwägung. Das heißt, es wird oft gesagt, solange wir für bestimmte Erkenntnisse oder bestimmte Forschungen, die für den Menschen Nutzen haben könnten, Tiere brauchen, haben wir auch das Recht, Tiere dafür zu verwenden, bevor wir Experimente am Menschen machen. Das wird ebenfalls zu diskutieren sein, wie die Frage, inwieweit Tierexperimente nicht inzwischen ersetzt werden können durch Computersimulationen und viele andere neue Methoden. Das nur also vorweg, was da noch an Fragen kommen wird und was uns dann, wie gesagt, im nächsten Jahr noch beschäftigen wird. Die nächste Vorlesung wird im Januar stattfinden. Die Weihnachtsferien dauern bis zum 10. Januar, also am 13., Mittwoch am 13. Januar. Da sehen wir uns dann wieder. Inzwischen wünsche ich Ihnen erholsame Weihnachtstage und einen reichen Gartentisch und für das neue Jahr alles, was ich Sie selber wünsche.